Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält.
So, jeder erfindet Geschichten, die er für sein eigenes Leben hält. Und wir sind jetzt in der ersten Folge Business Popkultur im neuen Jahr. Und Andi, gleich mal die erste Frage an dich. Wir haben uns im letzten Jahr ziemlich viele Geschichten erzählt und wenn du mal so Revue passieren lässt, was ist denn so die erste Geschichte aus all den Folgen Business Popkultur, die dir so in den Kopf kommt? Und erstmal guten Morgen.
Hey, grüß dich, Christian. Die erste Geschichte, die mir einfällt, ist tatsächlich die über Baseball und Strategie, wo eine ganz andere Art und Weise ein Spiel zu gewinnen, da eingesetzt wurde. Das fand ich total inspirierend und das hat mich immer noch beschäftigt ein bisschen danach und das fällt mir als erstes ein. Wie ist das bei dir?
Bei mir auch. Hat auch so ein bisschen mit ein paar Alltagsbeobachtungen zu tun, auf die ich später eingehe. Die Folge, wo wir über Gut und Böse gesprochen haben. Ich weiß, ich bin in diese Folge reingegangen und hatte irgendwie selbst in meinem Kopf noch gewisse Personen, gewisse Fiktive, wo ich denke, die sind das Böse per se und andere, wo ich so denke, wow, die sind hier die Halsbringer der Welt und wir haben eine Folge ganz drüber gesprochen, okay, Gut und Böse ist jetzt eigentlich so ein Schwarz- und Weiß-Bild und das hat bei mir insbesondere Nachgehalt und genau.
Jetzt, wo wir drüber nachdenken, könnte ich natürlich auch sagen, die Folge, wo wir über Alles steht Kopf gesprochen haben, ja, und über die Emotionen genau. Und so weiter, fand ich auch super, super inspirierend nochmal und es ist interessant, wie die auch nachklingen bei uns selber, oder? Also haben wir schon ein paar schöne Themen, auch tatsächlich im letzten Jahr gestriffen.
Genau. Und bevor wir, glaube ich, mit den neuen Geschichten und mit dem neuen Jahr starten, lass uns doch mal nochmal so zurückblicken. Jetzt haben wir bald haben wir ein Jahr Business Popkultur zusammen. Wie würdest du es denn in Summe beschreiben? Wenn du es jetzt, wir haben uns am Anfang irgendwas gedacht, dann haben wir einfach mal gestartet, dann hat es uns jetzt irgendwo hingeschwommen. Wie würdest du unseren Podcast beschreiben? Was steckt so dahinter?
Ja, ist lustig, ne? Jeder Podcaster erfindet irgendwie ein Format, was er später für seinen Podcast hält, könnte man ja auch sagen.
Genau.
Und wir sind ja gestartet, dass wir sagen, wir wollen die Verbindung schaffen zwischen Mustern, die man in verschiedenen Teilen von Organisationen und Unternehmen sieht, die man aber auch gesellschaftlich in Kultur sieht, in Familien und in Ländern und in dem, was in der Popkultur stattfindet. Und wir haben uns dann Formate, Geschichten aus Film, Funk und Fernsehen herausgezogen und auch bis zu Biografien, um die halt zugänglich zu machen. Und ich glaube, das ist das Format, wie es auch weiter in die Zukunft mitgehen kann. Dass wir Geschichten erzählen, die sich in der Welt zutragen und wo man dann selber für sich noch was rausziehen kann, wenn man dazuhört oder wenn wir es einfach für uns durchdeklinieren und besprechen und das ein bisschen hin und her wenden, gern auch kontrovers, ja, um so ein paar Dinge rauszuziehen und selber für sich dann auch einen schönen Ausgleich zu finden, weil man merkt, Mensch, das, was uns geschieht im Leben und im Alltag, das geschieht an ganz vielen Stellen auch auf die eine oder andere Art und Weise. Und wir können da mit Spaß und mit einem Augenzwinkern da drauf schauen und anderen das auch zur Verfügung stellen. Das wäre für mich das, was ich gerne in diesem Jahr in dem Podcast noch ein bisschen stärker sichtbar machen würde.
Ja, ich musste so ein bisschen daran denken, jetzt leider nicht mehr, aber früher habe ich viel Sport getrieben und was aus meiner aktiven Sportzeit, also um Gottes Willen, das war alles im niedrigklassigen Amateurbereich, also nicht, dass jetzt irgendwie der eine oder wirklich wäre hier im Profisport unterwegs gewesen, aber was mir da noch so in den Kopf kommt, ist, und das sind eigentlich immer ganz, ganz coole Momente gewesen, auch wenn sie jetzt schon Jahrzehnte her sind, ist so dieser typische Locker-Room-Talk, den man kennt. Man kennt es alles, du bist, Fußballtraining ist rum und du sitzt noch so in der Kabine und blödelst einfach über Gott und die Welt. Das waren dann jetzt alles andere als Business-Themen, deswegen sagt man ja auch Locker-Room-Talk, aber irgendwie was nett, so einfach so freischnauze, hey, was bewegt dich gerade, was beobachtet man, einfach mit seinen Freunden raus damit. Und Business, Popkultur, und wenn ich so an unseren Podcast denke ich, in unserem Beruflichen haben wir viel mit Organisationen zu tun, arbeiten mit Teams zusammen, beobachten Phänomene, helfen Menschen und Organisationen. Und wenn ich diese beiden Sachen verbinden würde, dann würde ich zum einen retrospektiv sagen, das ist so das, an das ich denke, wenn ich so das letzte Jahr von unserem Podcast betrachte, aber das, was ich gerne dieses Jahr noch mehr in den Vordergrund stellen würde, im Prinzip so ein, ich nenne es mal gehaltvollen Lockerroom-Talk. Also stell dir die Situation vor, so nach einem Fußballtraining in einer Kabine, Aber jetzt reden wir quasi nicht über den letzten Bundesligaspieltag, sondern reden über Alltagsphänomene und was wir daraus eigentlich so mitnehmen können. Also so diese Atmosphäre des lockeren Locker-Room-Talks, aber mit gehaltvollen Themen und trotzdem natürlich mit Beobachtung aus dem Leben. Und das ist so das Bild in meinem Kopf. Und auch eigentlich bin ich nicht unbedingt der Vorsatzmensch, aber ein Vorsatz vielleicht für dieses Jahr.
Etwas, was du dir selber vorsetzt.
Genau, genau.
Das ist doch ganz schön. Ich würde es gleichzeitig auch noch anreichern um Themen, die jetzt nicht nur uns begegnen und in unserem Alltag, was wir jetzt in unserer Lockerroom-Talk heißt ja Umkleidekabine, was wir jetzt in unserer Umkleidekabine sozusagen besprechen, sondern was auch tatsächlich uns unterkommt an Geschichten, weil ich finde, die Welt ist halt einfach sehr, sehr voll von schönen Erzählungen, Geschichten und Dingen, die sich zugetragen haben. Und ich will jetzt keinen historischen Podcast oder so machen, aber es gibt einfach wahnsinnig viele interessante Menschen auf diesem Planeten und gab es auch in der Vergangenheit und bestimmte Dinge. Ich glaube, die lohnen sich einfach mit einem Blick darauf zu gucken. Und dann können wir das Lockerroom-Talk-mäßig natürlich auch jetzt mal durchbesprechen, von verschiedenen Seiten betrachten und das mit dem ergänzen, was uns im Alltag auffällt. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Dir geht es wahrscheinlich noch viel mehr so als mir, als jemand, der wirklich popkulturell in Filme und cineastisch unterwegs ist und bestimmte Musik hört und so weiter. Da fällt uns ja auch ganz viel auf und ein. Und wenn man da mal ein bisschen den Vorhang zur Seite schiebt, kann man vielleicht auch ein paar interessante Aspekte da zur Verfügung stellen und das kombinieren auch mit Dingen, die wir in unserem Alltag dann mit Menschen, mit Organisationen und so weiter sehen. Aber ich würde es nicht sehen als so einen typischen, wir reden über unseren Beruf-Podcast oder so. Darauf habe ich eigentlich weniger Lust, sondern wirklich über Dinge, wo man so musterartig genau das verbindet, über das, was man im Alltag erlebt und erfährt und das, was anderen Menschen auch begegnet ist, womit die sich auseinandersetzen mussten und was auch spannend, aber auch lustig ist. So, ja.
Absolut. So, und außerdem haben wir gesagt im neuen Jahr, wir wollen es ein bisschen anders machen. Letztes Jahr haben wir es ja immer so gemacht, wir haben so ein Metathema mitgebracht, wir haben über Alles steht Kopf gesprochen, wir haben über Gut und Böse gesprochen, haben über die Heldenreise gesprochen. Jetzt wollen wir es einfach mal so machen, wahrscheinlich ein bisschen anspruchsvoller für uns, weil wir bereiten uns selber nicht mehr vor, sondern überraschen uns gegenseitig. Aber dafür noch ein bisschen spontaner, und zwar, wir rennen einfach durch die Welt, halten unsere Augen auf, machen uns Notizen und reden einfach mal über das, was wir so beobachtet haben. Und jetzt die Frage, jetzt haben wir hier so einen virtuellen Stein, der ist jetzt gerade zwischen uns beiden. Wir haben uns beide Notizen gemacht. Ich hätte eine kleine Geschichte parat, eine kleine Beobachtung, du wahrscheinlich auch. Und ich werfe den jetzt einfach mal hoch und wie durch Zufall ist er zuerst bei dir gelandet. Magst du vielleicht
Ach,
anfangen?
so ein Zufall. Ja, so ein Zufall.
Du hast ja den Vorteil, die Pause bis zur letzten Folge war jetzt ein bisschen länger. Das heißt, der Zeitraum war auch ein bisschen länger. In Zukunft wird es ein bisschen schwerer, weil ein weiterer Vorsatz, erstmal sorry an euch, aber wir haben uns vorgenommen, deutlich disziplinierter zu sein und wieder alle 2 Wochen im gewohnten Format eine Folge rauszubringen.
Tatsache, machen wir das so. Ich habe tatsächlich, also dass wir uns nicht vorbereiten, das kann ich so nicht unterschreiben. Ich habe mich schon ein bisschen hingesetzt und überlegt, was könnte ich denn so mitbringen und habe 3 so Geschichten letztendlich dabei. Die eine tatsächlich selbst erlebt und dann 2 spannende, die mir untergekommen sind in der letzten Zeit. Fange ich mal an mit der, die ich selber jetzt am Anfang des Jahres erlebt habe. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Zugfahren ist ja ein Abenteuer aktuell in Deutschland. Ein Abenteuer deswegen, weil man nicht immer sicher sein kann, kommt jetzt der Zug pünktlich, also fährt man pünktlich los und kommt man pünktlich an. Darüber will ich mich jetzt aber gar nicht so doll auslassen. Sondern was ich erlebt habe, ist wirklich freundliches Zugpersonal. Die Züge, mit denen ich gereist bin, waren tatsächlich auch pünktlich, also wenn man jetzt mal von 2 Minuten so absieht, das war alles super, aber mir ist was anderes geschehen. Ich bin mit einem Freund Zug gefahren und zwar in Richtung Süden, Richtung Schweiz in dem Fall. Und wie man es so macht, man setzt sich in den ICE, steigt ein, genau, und wir haben unseren Koffer dann auf die Ablage getan, haben uns unterhalten und so weiter, fahren im Bahnhof rein, fahren aus dem Bahnhof raus, ganz normal, ja. Auf einmal sagt mein Freund zu mir, ey, meine Apple Watch meldet sich gerade, also keine Werbung jetzt hier, aber an der Stelle muss ich mal sagen, das Feature war schon irgendwie cool und sagte, meine Uhr sagt mir gerade, dass sich mein Laptop von mir wegbewegt. So, dann gucken wir auf die Ablage, erstmal nach Erstaunen, wie kann das sein, ja, und schwuppsdiwupps, sein Koffer ist wirklich weg. Und das ist wohl gar nicht so selten, dass Menschen in Bahnhöfe steigen, kurz, wenn der ICE nach 2, 3 Minuten Aufenthalt hat, kurz reingehen in das Abteil, gucken und sich dann den Koffer relativ nah am Ausgang einfach schnappen und rausgehen. Ja. So ist es uns auch geschehen. Ach Mann, du kannst dir vorstellen, wie man sich dann fühlt, ja. Es ist schon eine angekratzte, so ist ein richtiger Fuck-up, ja. Zu sagen, Mist, jetzt sind meine ganzen Sachen weg, du hast den Hustle mit denen, das wiederzufinden. Und was er geistes gegenwärtig gemacht hat, und da muss ich wirklich noch sagen, ey, alle Achtung, Thomas, hat die Polizeinummer rausgesucht. Man denkt ja dann, rufe ich jetzt 110 an oder was? Kann ich schon mal auflösen, sollte man dann wirklich machen. Die leiten einen dann an die richtige Stelle weiter. Er hat sich aber direkt dann zur Polizei dann von der Stadt dadurch telefoniert und war dann auch relativ schnell dran. Das heißt, von dem Zeitpunkt, wo der Koffer geklaut wurde, bis zu, er hat dann jemanden am Telefon, waren vielleicht so 10, 12 Minuten oder so. Was schon echt schnell ist, ne? Und du wärst da nie drauf gekommen, wenn halt die Uhr sich nicht gemeldet hätte. Also ich weiß nicht, ob dich mal was gestohlen wurde, aber du kannst dir vorstellen, wie sich das dann anfühlt. Und eigentlich ist es weg, ja? Also du fährst quasi auch aus dem Bahnhof raus.
Ich kann diesen Moment total fühlen. Es gibt ja so einen Moment, also ich habe das immer, wenn ich irgendwie gerade überlege, okay, hast du jetzt alles dabei? Ich habe immer so einen Griff. Vielleicht habt ihr es auch, oder vielleicht kennt man das. Ich mache mal beide Hände so an die Vordertaschen, da weiß ich Schlüssel, Handy, und dann nochmal nach hinten, Portemonnaie. So, das ist immer so ein Kontrollcheck. Und dann gibt es immer so diesen, zu so diesem Moment, also wenn da alles gut ist, dann geht's Leben weiter. Und wenn da eins von beiden irgendwie nicht stimmt, also irgendeine Tasche ist leer, die eigentlich voll sein sollte. Das ist immer so ein Freeze-Moment, so scheiße, dann läuft so kalt den Rücken runter. Und dann so Herzrasen, dann habe ich noch so ein paar mehr Griffe, okay, Jackentasche, dann, also das ist dann so die zweite Stufe. Und wenn die auch dann nicht da ist, dann ist es so ein bisschen so, als ob so die Situation so gerade einfriert und im Kopf ist gerade genau der Hassel, der dann passiert. Ah, okay, scheiße, ich muss das und das gestohlen melden, ich muss das und das nach und scheiße, Handy muss ich da und da und da, ich brauche einen neuen Personalausweis. Ich hatte das einmal in meinem Leben. Hast du schon mal dein Portemonnaie verloren? Also das wirklich weg ist?
Zum Glück nicht. Nee.
Ich hab das einmal und das ist direkt ein Riesenscheiß. Also es war, ich weiß nicht, ob jemand das schon mal hatte, aber allein dieses, wenn du dich nicht mehr ausweisen kannst und dann musst du zur Stadt und Personalausweis, Führerschein, dann musst du den als gestohlen melden. Also ich glaube, ich hatte wirklich eine Woche zu tun, bis ich, klar, das Bargeld ist sowieso weg, aber eine Woche zu tun, bis irgendwie alles mal irgendwie geregelt war. Und dieser Moment dann, das kenne ich selber bei mir, das läuft dann so im Bild, so in Bildern läuft so, okay, scheiße, was passiert jetzt genau die nächste Woche? Und dann ist wirklich komplett erstmal eingefroren, scheiße.
Naja, und das ist halt wirklich Mist, wenn du, ich meine, Geld, ich laufe sowieso nie mit viel Bargeld rum, wo soll es auch herkommen, aber die alle Ausweise und Karten und Sperren und Neubeantragen, das ist der eigentliche Hassel dahinter, ne? Hier in dem Fall war es halt ein Koffer, das heißt, da waren natürlich die Ausweise nicht drin, aber es ist natürlich trotzdem eine Achterbahn der Gefühle, also kann jeder nachvollziehen, der das jetzt hört, wenn du erstmal denkst, Mist, das ist weg, ja, also diese Erkenntnis erstmal bei dir einsinken muss und du denkst, hä, kann ja nicht sein. Ja, ist aber trotzdem so, okay, was mache ich jetzt als nächstes? Und da hat Thomas echt bewiesen, dass er da ganz schnell war, dann auch so
einen Schritt zu machen. Weißt du, was ich spannend finde? Weißt du, was ich spannend finde? Als ich damals mein Portemonnaie verloren habe, bin ich zur Stadt gegangen und ich habe halt gesagt, so und so und so, Personalausweis weg. Und ich hätte gerne einen neuen, weil ich dachte, okay, das Ding ist weg. Also es war an so einem, ich war in der Bar abends, bin mit dem Taxi nach Hause und konnte das Taxi nicht bezahlen. Also irgendwo in der Bar ist das da auf dem Tisch, jemand hat es genommen, war wirklich weg. Und ich dachte, ja, okay, das ist, als ob das wieder auftaucht. Also wie soll das wieder auftauchen? Und dann haben die mir bei der Stadt tatsächlich gesagt, jetzt stelle ich mir die Frage an dich, Rätsel. Was glaubst du von 100 Portemonnaies, die verloren gingen, wie viele werden abgegeben? Also wie viele werden beim Fundbüro abgegeben von 100, die verloren gingen?
Na, von 100, vielleicht 15 oder so, vielleicht 10, aber ich würde die Quote nicht viel höher machen. Also wirklich wenige, tendenziell eher weniger. Also die meisten tauchen wahrscheinlich gar nicht mehr auf.
Kennst du, wie heißt eigentlich dieses Buch? Heißt es nicht Factfulness? Also wo es darum geht, irgendwie, gibt es nicht irgendein Buch, wo es irgendwie darum geht, okay, also was ist so die Szenarien, die man selbst von der Welt spinnt und was ist eigentlich die wirklichen Fakten? Und eigentlich ist die gar nicht so schlecht,
wie man glaubt. Wie wirklich ist die Wirklichkeit von Watzlawick, genau. Meinst du? Oder? Mhm.
Nee, ich glaube, es gibt so ein neues, also wo es irgendwie darum geht, wir denken immer, wir leben in der absolut schlechtesten Welt und dann wird so gegenübergesetzt.
Von Wälzer, es könnte alles anders sein. Das fällt mir dazu ein, von Harald Wälzer. Es könnte wir alles anders sein.
Wir werden es nochmal recherchieren, ja, und in die Shownotes, ja, tun, aber tatsächlich ist es genau andersrum. Also 85 von 100 Portemonnaies werden beim Fundbüro abgegeben und das fand ich echt bemerkenswert. Und deswegen haben die dabei? Mir damals.
War deins ja. dabei?
Ja, also okay. tatsächlich haben die mir zum Beispiel als Tipp gegeben, wir machen erstmal einen vorläufigen Personalausweis, der kostet auch nicht so viel, der ist dann erstmal 6 Wochen gültig und in diesen 6 Wochen wird in der Regel das Portemonnaie wieder abgegeben. Und da dachte ich auch so, man denkt immer, ich brauche jetzt nicht hier die ganz kurze Keule machen, aber wenn man so denkt, okay, wie gehen wir in Social Media um, was für Phänomene können wir, man hat immer das Gefühl, wir leben in der schlechtesten Welt, wir sind alle schlecht zueinander und ich bin nur 3 Tage davon entfernt, irgendwie auf der Straße niedergeschlagen zu werden. Und irgendwie, das sind immer so Momente, wo ich denke, okay, so böse sind wir ja gar nicht zueinander. Also tatsächlich ist es so, knapp 80-85% der verlorenen Fundstücke, Wertsachen wie Portemonnaies werden wieder zurückgegeben. Hm. Was sie dann schon gesagt haben, anders sieht es bei sowas wie Handys aus. Weil mit einem Portemonnaie ist es halt so, da kann man ja auch nicht viel mit anfangen. Das relativiert es ein bisschen, dass ein anderer damit nicht viel anfangen kann, aber die meisten werden abgegeben. Bei mir war es auch so. Jetzt muss ich ein kleines Aber machen. Natürlich war das Bargeld raus. Also ja, hat sich das Bargeld rausgenommen, aber das Finderlohn. Habe ich dann auch gedacht und hat es als anonym abgegeben, aber das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, wir reden
immer
so.
Ist auf jeden Fall fair, ja. Und trotzdem, dass du deinen Ausweis und alles da wieder hast.
Aber schau an.
Aber dann kannst du ja diese Achterbahn der Gefühle auch nochmal nachvollziehen, oder? Wie sich das anfühlt, und Mist ist weg und dann kommt es aber wieder und dann hast du ja wieder diese Freude auch an der Stelle, ja. Naja, bei uns ging es jedenfalls so weiter, dass er tatsächlich dann so einen Polizisten dran hatte, da an der Leitstelle. Und er konnte halt parallel auf seinem Handy nachvollziehen, wo das Ding hingewandert ist, ja. Dadurch, dass die Apple-Produkte ja ein Stück weit miteinander verknüpft sind, konnte er auf seinem Handy mit dieser Whoist-App sehen.
Konnte den Weg so nach, oder?
Ja, steht jetzt auf dem Bahnhof, so, ja, okay. Vielleicht hat es ja doch jemand aus Versehen genommen und dann einfach abgestellt, weil, dann bewegte sich der Koffer doch aus dem Bahnhof raus und so. Und er sagte das zu dem Polizisten, ja, und jetzt bewegt er sich dort und dorthin. Der Polizist, oh ja, jetzt geht's ins Problemviertel. Naja, okay. Mist, ja, also noch ein bisschen die Hoffnung weiter zerstört. Und dann 5 Minuten später blieb das Ding stehen. Da hat er nochmal durchgegeben, okay, es steht jetzt an der und der Stelle hier auf der Karte. Und in der Tat war es so, dass die ein paar Leute dann losgeschickt haben. Aber kannst du dir ja vorstellen, wie das ist, ne? Unübersichtlich, sind dann ein Haufen Leute, Rollkoffer in Bahnhofsnähe und so weiter. Und dann haben die aber tatsächlich einen Koffer auch gefunden. Und auch 2 Leute, und die sind dann auch abgehauen, muss eine wilde Verfolgungsjagd gewesen sein. Wir inzwischen am nächsten Bahnhof ausgestiegen, auf den Zug gewartet, um dann zurückzufahren. Und in der Tat, also ich habe jetzt keine Statistik, wie viele dieser Koffer-Dinge dann wieder auftauchen, aber hier war es wirklich so, dass innerhalb von 25 Minuten hatten die dann halt diese Leute dank dieses Trackers da drin und den Koffer auch wieder. Und es stellte sich dann später auch heraus, alles war dann auch wieder da, natürlich schon durchwühlt, wurde schön aufgeteilt, irgendwie ganz wild, aber die Sachen kamen wieder. Und das muss ich auch nochmal sagen, das war auch, wenn es jetzt nicht mein Koffer war, bin ich da schon sehr mitgefühlt, ja, weil du denkst so, Mist, ja, was ist das für ein Fuck-up, wenn dir das Ding verloren geht und geklaut wird mit allem. Klar lässt sich alles ersetzen, das ist ja trotzdem irgendwie Mist und du bist ganz unten so. Und dann am Ende des Tages, also 4 Stunden später, ist aber alles wieder da und du kannst deinen Weg fortsetzen. Das ist schon ein großes Glück gewesen. Insofern eine Story mit Happy End, ja. Und da kann man wirklich nochmal sagen, da hat das alles auch gut geklappt. Einerseits mit der schnellen Meldung, andererseits aber das, was die Polizei dort gemacht hat. In dem Fall die Polizei Freiburg. Ja. Thomas ist sehr dankbar und ich kann das hier nochmal sagen, das hat er richtig, richtig toll gemacht. Hat halt alles schnell geklappt. Und das war die erste Geschichte, die so ein bisschen demonstriert. Und da kann man, wir haben es dann auch ausgewertet, ja, das war wirklich so vom Inneren einmal so Achterbahnfahrt. Total, ach du Kacke. Und dann am Ende aber, Mensch, das war jetzt hier wirklich eine abenteuerliche Geschichte. Und wir fahren eigentlich weiter, keiner ist körperlich versehrt und so. Hat alles ganz gut geklappt. Das war meine erste Geschichte und für das, was mir begegnet ist. Und was ist die Moral von der Geschichte? Man sollte nicht die Dinge zu früh abschreiben und man sollte vor allem schnell dann gucken, dass man irgendwie versucht, Hilfe zu organisieren. Das gilt ja für ganz viele Situationen und hier jetzt nochmal ganz besonders. Und danke ans Universum, dass dann auch wirklich Leute frei waren und da in der Nähe waren und da gesucht haben. Ja.
Und ohne Werbung zu machen, ist es wirklich, das habe ich beim Reisen auch kennengelernt, sich so einen Tracker in den Koffer zu tun, ist manchmal durchaus hilfreich. Bei mir war es mal am Flughafen, wo das Gepäckstück nicht angekommen ist. Und der Flughafen meinte, ja, das ist aber hier am Flughafen, das kommt noch an. Und dann konnte man halt erkennen, nee, der ist gerade 1000 Kilometer entfernt, der Koffer, der kommt hier sicherlich nicht an.
Ein bisschen Verspätung dann vielleicht, ja.
Genau, ja, das war dann auch. Ich bin von Kanada zurückgeflogen und dann wurde irgendwie, also ist dann schon jemand angekommen, wurde dann vom Flughafen auch nach Hause gebracht. Mhm. Aber irgendwie fand ich es doch, es gab das mittlerweile irgendwann, war durch meine Diskussion, ob man das machen darf oder nicht. Ich habe das einfach gemacht, dass ich quasi im Flug einfach so einen Reisekoffer vom Flughafen getan habe. Aber es ist irgendwie doch hilfreich.
Weil wenn ja, ich glaube, was du nicht machen darfst, ist das irgendwie bei einer Person, die du irgendwie verstalken willst, das in die Tasche zu tun.
Ja, ja klar, ja klar. Trotzdem auch ein Schweineglück, dass das dann war. Ich meine,
das war ein Riesenglück. In den meisten Fällen, das ist innerhalb von einer halben Stunde ist es weg. Also wäre es mein Koffer gewesen, ich hatte keinen Trecker drin, dann wäre ich irgendwie bei meinem Zielbahnhof ausgestiegen und hätte so ins Leere gegriffen in der Gepäckablage.
Ich stelle mir auch so das Personal, den Anruf bei der Polizei vor, wenn so ein Tracker gewesen wäre. Ja, wir waren gerade am Bahnhof Freiburg, da war ein schwarzer Koffer. Bestimmt müsste da irgendwo stehen. Also so das Beliebigste, was es nur an einem Bahnhof gibt, nämlich
schwarzer
Koffer. Jetzt, keine Ahnung, vielleicht war er auch blau-pink, aber ich tippe jetzt einfach mal, dass er vielleicht eine neutrale Farbe hatte, schwarz, grau, dunkelblau. So. Und dann ich glaube, die Chance wäre ziemlich gering gewesen.
Nee, vor allem, wenn du nicht da bist und das Ding direkt orten kannst und so und tracken. Und nach einer halben Stunde, wie gesagt, ist das Zeug auch auseinanderklamüsert und dann wird es wahrscheinlich auch schnell auseinandergebaut oder so. Ist ja schon nicht so, dass es
amateurmäßig war. So pure Erleichterung oder?
Ja, schon Erleichterung und auch ein Stück weit Dankbarkeit, ja. Also, dass das alles so geklappt hat, dass da Leute halt auch sich eingesetzt haben und das dann geholt haben, dass da ein kritischer Blick auf die Polizei tatsächlich auch angereichert wurde über, ey Mann, Leute geben da richtig was Gutes und das hat jetzt in dem Fall halt richtig auch geholfen, ja, dass sie sich da eingesetzt haben. Er hat dann auch noch einen Brief geschrieben dorthin, um sich wirklich noch explizit zu bedanken, weil er halt auch super dankbar war. Ich meine, wenn dir dein Laptop dann noch verloren geht, ist ja auch nochmal ätzend. Die meisten Daten hat er natürlich woanders gehabt, aber jeder, der irgendwie ein bisschen mit Computer arbeitet, der weiß natürlich, dass das irgendwie auch total blöd ist und auch vom Wert her natürlich ein schwieriges Unterfangen ist.
Fanfrage, wie bist du da so? Mit Schlüssel, Handy, Portemonnaie, verlegen, verlieren, suchen, bist du da auch so ein bist du da sehr geordnet?
Ne, verlegen tue ich schon öfter mal, aber dank dieser, jetzt auch so ein Trecker, der im einen oder anderen Device, da finde ich es halt schneller wieder, ja. Aber es war schon noch mal so, dass ich ein paar Tage meinen Schlüssel halt nicht gefunden habe. Oder auch als, wenn die Kinder klein sind, ja, die ja gern mal irgendwas rausziehen und irgendwo neu hinstellen. Da hat mir mein Sohn auch schon mal tatsächlich, als er ganz, ganz klein war, irgendwie Schlüssel oder irgendwas dann gespielt und das, oder nee, Portemonnaie dann irgendwo hingelegt und ich musste morgens los und habe das Ding nicht gefunden. Ich habe es nicht gefunden, musste aber los, weil ich tatsächlich auch einen Anschluss kriegen musste. Dann bin ich halt ohne gefahren. Das ging dann auch irgendwie.
Lass uns beim Thema Zug bleiben. Keine Geschichte, die ich vorbereitet habe, weil sie ist schon 3 Jahre her. Aber sie passt so ein bisschen dazu, finde ich. Und zwar, ich bin auch mal Zug gefahren und ich weiß noch, das war Business-Termin und ich wollte danach schnell nach Hause, bin von Frankfurt nach München und wusste, okay, wenn ich das kriege, bin ich so 8 Uhr da. Also, long story short, ich wollte schon, dass der Zug schnell kommt und hatte jetzt keinen Bock irgendwie auf Verspätung oder so. Und dann merkt es, da waren noch ziemlich viele andere drin, die vom Business-Termin kommen, die alle schnell nach Hause wollten. Und dann ist Folgendes passiert, da ist dann eine Mutter mit ihrem Kind gelaufen, weil also die Türen drohten zuzugehen. Und die Mutter ist dann so vorgelaufen, hat das Kind so an der Hand gehabt. Das ist jetzt nicht so, dass die Getränke gelaufen sind, sondern die Mutter hat das Kind an der Hand gehabt. Und dann rennt die Mutter in den Zug rein, musste das Kind kurz loslassen, weil irgendwie den Koffer da mit 2 Händen noch rein. In dem Moment geht die Tür zu, das Kind klopft von außen, hat aber alles nichts mehr gebracht und der ICE ist halt rausgefahren. Und das Kind, ich würde mal schätzen, boah, vielleicht so erste Klasse, also keine Ahnung, 5, 6 Jahre, eher jünger.
Und
also,
du warst im Zug oder warst auch auf dem Bahnhof?
Nee, ich war im Zug. Also ich habe das quasi also ich habe halt aus dem Fenster geguckt, ich saß aus dem Fenster, ich habe halt die Mutter mit dem Kind laufen sehen. Und dann ging das alles ganz schnell. Also quasi die Mutter war drin, hat dann sofort registriert, was los ist, hat so wie wild gegen die Scheibe gepoltert, aber es bringt ja nichts, also technisch bringt das nichts, weil wenn die Tür zu ist und das Ding, dann und da war jetzt auch kein Bediensteter in der Nähe. Und dann ist der Zug halt losgefahren. Was glaubst du, was ist dann passiert?
Notbremse. die Mutter hat die Notbremse gezogen, und um das Kind noch einsteigen zu lassen.
Nee, also
oder Variante 2, ja, Variante 2, auf dem Bahnhof aufgelöstes Kind, im Zug aufgelöste Mutter. aber wie geht's von da aus weiter? Erzähl mal.
Ja. Nee, also die Mutter hat dann wie wild an der Scheibe geklopft. Die Mutter hat nicht gehandelt, die war einfach Panik. Also das war einfach nur Panik, klopfen, schreien, mein Kind, mein Kind, mein Kind. Das fiel mir so ein, wo wir gerade darüber gesprochen haben. Wir haben ja das Gefühl, dass wir in unserer schlechten Welt leben und wir alle irgendwie böse zu einem sind. Und ich dachte auch, also ein Fahrgast daneben hat dann halt geistesgegenwärtig die Notbremse gezogen. Und dann ist der Zug halt angehalten. Dann hat das aber noch so ein bisschen gedauert, weil wir waren ja schon so ein bisschen raus und das Kind konnte jetzt nicht einfach über die Gleise. Das heißt, es war dann schon so, schreien, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Und ist der Zug halt irgendwann zurückgerollt. Also ich kann schon mal das Ende der Geschichte von wegnehmen. Das Ganze hat dann schon so 45 Minuten in Anspruch genommen, weil bis der Zug dann wieder da war, bis der Sohn war, dann war das Gleis irgendwie belegt, weil halt dann irgendwie dieses Zeitfenster ab war, bis man dann losfahren konnte. Also das war dann schon so ein Zeitfenster von 45 Minuten. Und wenn ich jetzt nicht dabei gewesen wäre und du hast halt davor diese genervten Menschen gesehen, voller Bahnhof, jeder will nach Hause, dann hättest du gesagt, boah, jetzt haben die Leute bestimmt so einen richtigen Brass, also im Sinne von, nee, keinen Bock und schimpfen darum. Und da muss ich sagen, das hat mich extrem überrascht, das gar nicht. Also die Mutter war total aufgelöst, hat geweint und du hast gefühlt, der gesamte Waggon war total verständnisvoll, es sind total viele Leute zu der Frau gegangen, haben sie getröstet. Es war nicht eine Stimme, der irgendwie so rumgeflucht oder rumgenörgelt. Und das hat mich in dem Moment überrascht, weil ich natürlich hatte ich auch sozusagen, ja nicht Mitleid, aber hatte ich auch gefreut, dass die Situation irgendwie gelöst war. Und dann fand ich es so spannend, so zu beobachten, okay, was passiert jetzt? Also sozusagen schimpfen jetzt alle und sagen, wie kann man nur und aber
war das es war vor oder nachmittags, als das geschehen
war,
ist?
Also der Block, das war so nach dem Workshop, also so klassisch.
Nachmittags, so,
Feierabend. 17:30 Zug von Frankfurt Richtung München, sodass man irgendwie dann halb neun in München war. Und es war total verständnisvoll. Also es war ein rappelvoller Zug. Es war das wird ja auch Riesenfolgeprobleme dann logischerweise im Fahrplan wahrscheinlich kreiert haben. Aber es war total verständnisvoll. Mhm. Ich hab nicht eine Stimme wahrgenommen, die da irgendwie rumgeschimpft hat. Und es war, also klar, ich bin irgendwie auch eine Stunde später nach Hause gekommen, aber irgendwie doch, habe ich es dann so als schöne Geschichte irgendwie so wahrgenommen. Ich dachte, okay, so kaputt sind wir vielleicht doch nicht als Welt.
Naja, sagen wir mal, die Bahn hat doch diesmal dann eine Verspätung eingefahren, für die sie mal nichts konnte. Ja. So, und wenn die Leute das mitbekommen haben, haben sie da vielleicht nicht gemeckert, aber auf dem Bahnhof waren sie wahrscheinlich schon ein bisschen.
Ich hätte gedacht, jetzt richtet sich vielleicht die ganze Wut auf die Mutter im Sinne von, okay, wie kann man nur als erstes in den Zug steigen oder keine Ahnung. Also dass da so ein riesen Shitstorm, aber nein.
Das wäre auch wirklich unter aller Kanone. Okay, cool. Also zwei Geschichten aus der Bahn mit Happy End dann an der Stelle auch. Also Familie konnte wieder zusammengeführt werden, Fahrt ging weiter, halt ein bisschen Verspätung. Okay, cool. Ich hätte noch eine Geschichte, die ist ganz interessant. Fand ich eigentlich auch. Also auch vielleicht in dem Fahrwasser von die Welt ist gar nicht so schlecht, wie wir immer denken.
Wenn wir in dem Fahrwasser sind, dann lass uns da mal weiter segeln.
Also Frage, stell dir vor, Christian, du bist auf dem Höhepunkt deiner Karriere, also vielleicht noch ein größerer Höhepunkt, als du es jetzt schon hast, ja?
Ja.
Verdienst Millionen, ja, und hast dennoch aber vielleicht das Gefühl, dass was fehlt. Würdest du da alles zur Seite legen und was anderes machen? Was würdest du tun, wenn du zwischen Baum und Borke bist und sagst, jetzt habe ich halt dieses tolle Karrierefenster, aber so richtig trifft es mich doch nicht. Was würdest du tun?
Meinst du so ein bisschen so die ähnliche Frage, auch wenn es ein anderes Szenario ist, wenn ich heute im Lotto 48 Millionen, keine Ahnung, 80 Millionen, ist ja wurscht, was ich da morgen machen würde, oder?
Naja, das ist ja schon, was du dann machen würdest, das ist ja dann, du kannst ja machen, was du willst. Aber nee, du bist wirklich in so einem System, wo du sagst, hier, jetzt habe ich gerade diesen Karrierepfad, bin jetzt an so einem goldenen Punkt, ja, und von hier aus kann es eigentlich schön weitergehen, aber es erfüllt mich eigentlich gar nicht.
Also es kickt mich nicht so zu 100%. Es ist so, ja. Es fehlt was.
Es fehlt was, das ist eine schöne
Ich muss sagen, genau in dieser, also ich kann es jetzt nicht genau so fühlen, dass ich so diese Situation schon mal erlebt habe, also die jetzt genau irgendwie dazu passt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich mich häufiger mit der Fragestellung beschäftigt habe. Ja, aber eher so im Sinne von Mut. Also im Zweifel, wenn das so wäre, hätte ich den Mut, sozusagen neue Wege zu gehen. Also sozusagen neue Wege zu gehen, wo ich vielleicht ein sicheres Umfeld, ob das jetzt ein Beruf ist, eine Privatsituation, also egal, wo ich das habe, also würde ich quasi etwas Sicheres aufgeben, mit halt der Chance quasi, das Fehlende zu kriegen und quasi so eine volle Erfüllung vielleicht auch. Auf der anderen Seite ziemlich viel Sicherheit abzugeben und natürlich, wahrscheinlich würde jeder erstmal so in öffentlichen Gesprächen oder so unter anderem sagen, ja klar, würde ich auf jeden Fall machen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin gefühlt für Sicherheit für mich auch
mal so eine. Ist ja auch eine schwierige Frage.
Ist eine schwere Frage.
Also was man auf jeden Fall sieht, ist, dass es viele nicht machen, ja. So.
Genau.
Das ist jetzt nichts, was ich erlebt habe, sondern es ist eine Geschichte, die mir untergekommen ist und die ich sehr, sehr spannend fand. Und Jason Brown, aller Weltsname, aber vielleicht hast du von dem schon mal gehört, ist ein amerikanischer Spieler aus dem Football-Umfeld, 83 geboren. Und der war halt tatsächlich ein Eckpfeiler im Football und hat da eine super Karriere hingelegt. Also erstmal war er technisch super, dann auch hat er mentale Kraft gehabt. Das hat er dann auch gezeigt, indem er seinen Weg letztendlich weitergegangen ist. Und ich weiß nicht, ich kenne mich nicht so sehr aus in Football, du vielleicht ein bisschen mehr. Er wurde dann gedraftet von den Baltimore Ravens und stand dann am Anfang einer tollen NFL-Karriere. Aber der hat halt auch sich überlegt nochmal, was macht denn eigentlich der Erfolg für mich aus und was will ich denn eigentlich tatsächlich machen? Und gleichzeitig war er ein super Center-Spieler, also 2009 hat er dann einen 5-Jahres-Vertrag bekommen bei den St. Louis Rams, ja. Was kriegt man da so? Also 37,5 Millionen Dollar standen dann so auf der Tapete.
Reicht für zweimal am Tag warm essen.
Oder? Gerade so. Und damit wurde er auch einer der bestbezahlten, oder war der bestbezahlte Spieler auf dieser Position insgesamt, ja. Aber es war halt so, dass ihn das nicht so richtig erfüllt hat. Also wir sprechen von 2009, ist er halt auf diesen Karrierepfad dann tatsächlich gekommen. Und 2012, da war er dann 7 Jahre in der NFL, hat er sich für was entschlossen, was viele erstmal sagen, nee, das geht ja, warum macht denn der das? Das ist ja wahnsinnig, ja. Er hat nämlich seinen Vertrag gekündigt. Und was macht man, wenn man seinen Vertrag kündigt? Man macht was Neues. Und für ihn war das Landwirtschaft. Und jetzt brauchst du nicht denken, hä, na okay, der kommt wahrscheinlich aus einer Familie, wo er in Landwirtschaft schon die Wiege gelegt bekommen hat, nee. Sondern er sagte einfach, das will ich irgendwie lernen und ist dann nach North Carolina, da kam er dann auch her tatsächlich und hat angefangen als Landwirt zu arbeiten. Und die Leute haben halt gesagt, hä, bist du wahnsinnig? Er hat eine 1000 Hektar große Farm gekauft, ja, in North Carolina, die First Fruits Farm. Und da er aber keine landwirtschaftliche Erfahrung hat, was macht man heutzutage, wenn man keine Erfahrung in dem Feld hat und möchte sich aber irgendwie weiterbilden? Was macht man heutzutage in unserem Medienzeitalter?
Ich finde YouTube-Videos schon.
Exakt. Also er ging auf die YouTube-Universität, ja, kann man so sagen, und hat halt sich ein paar Bücher gekauft und YouTube und fing dann halt an, sich das Farming da ein Stück weit drauf zu schaffen. Natürlich hat er einen Haufen Fehler gemacht, ja. Felder wurden dann über- oder unterbewässert und dann gab es Krankheiten für die Pflanzen. Ich meine, er hatte das Gute, er hatte ein bisschen Geld dann da, ne? Konnte das Ganze ein bisschen anschieben. Aber auch die Erträge blieben dann natürlich unter den Erwartungen zurück und die Leute, die Nachbarn haben gesagt, was kommt der hierher und macht das, was wir jetzt lange, lange machen hier auch, ja. Also, keine Ahnung. Du kannst halt einerseits super viel im Football machen, aber wie eine Saatgutmaschine bedient wird, ist halt dann doch irgendwie was anderes. Naja, insofern hat er dann einen Haufen Obstacles zu überwinden gehabt. Du kannst dir vorstellen, wie das Ganze ausgeht jetzt, ja. Er hat halt hart gearbeitet, er hat sich entschlossen, das zu machen, hatte die Fähigkeiten sich drauf geschafft. Aber er hat halt auch gesagt, am Ende, wenn er dann zurückgeblickt hat, naja, also es war jetzt alles andere als einfach, aber ich habe irgendwie mehr gelernt und tatsächlich hat es mich auch mehr erfüllt, als das, was ich vorher in meiner Football-Karriere gemacht habe. Und das ist jetzt ein interessanter Punkt, ja. Also du hast dieses Talent, du wirst wirklich in so einen Rang auch berufen, wo du sagst, boah, das ist jetzt hier goldenes Zeitalter und folgst aber einer anderen Stimme, ja. Also viele sagen ja auch, Mensch, Talent muss man pflegen und dann kommt die Gelegenheit und so weiter, aber das hat er nicht gemacht. Und das ist für mich sehr beeindruckend gewesen, als ich das gelesen habe und viele solcher Biografien sind ja nicht sehr populär irgendwie beschrieben oder erklärt worden, ja. Naja, also kannst dir vorstellen, dieser finanzielle Übergang war dann natürlich schwierig, aber trotzdem hat er natürlich ein bisschen Kapital gehabt an dem Rücken, was ihm geholfen hat. Ja, und dabei hat er dann viel über Landwirtschaft gelernt, aber er hat auch gesagt, über sich selbst. Und was er darüber hinaus gemacht hat, ist nicht nur diesen schwierigen Übergang überwinden, also von dieser Karriere und von dem neuen Lernen und dem Aufbau dieser neuen Organisation und seiner Idee, sondern er hat auch eine schwierige Zeit zu überwinden gehabt, weil er halt nicht so viele Einnahmen mehr hatte. Ja, das muss ich irgendwann so ein Geschäft und so eine Idee, die du machst, auch selbst tragen. Und das hat er nicht gemacht. Und weißt du, was er noch nicht gemacht hat? Das jetzt mit einer riesigen Gewinnerzielungsabsicht auszustatten. Und hier treffen wir, glaube ich, nochmal auf ein Muster, was sich teilweise zeigt in unserer Gesellschaft, aber natürlich auch eher seltener, wenn Leute sich dem zuwenden. Und er hat auch immer für bedürftige Dinge dann gespendet. Ja? Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt eine urbane Story ist, aber die Fakten und das, was du darüber lesen kannst, sagen es halt. Ja? Er konnte 2014, also 5 Jahre, nachdem er den Schritt gemacht hat, dann die erste große Ernte einfahren und hat dann einfach mal 46.000 Pfund Süßkartoffeln an Hilfsorganisationen gespendet. So, also das, was er dann gekriegt hat. Ja? Das finde ich sehr inspirierend und auch beeindruckend, ja. Also jemand, der wirklich, wir haben ja über Ego auch schon gesprochen, kannst dich erinnern, ja, wirklich ein Stück weit egoless, einerseits dem inneren Ruf folgt und andererseits aber auch nicht für sich selber alles drauf schafft. Also jemand, der einerseits aus der NFL-Karriere sich auf den Thron stellen könnte und andererseits aber auch was aufgebaut hat, was ja eine gewisse Leistung auch ist, dann so eine Farm zu betreiben, das aufzubauen und so weiter, ja. Auch dort nicht sagt, da bin ich jetzt satt damit, sondern das immer für die Community dann auch weitergegeben hat. Und heute ist die First Fruit Farm halt auch tatsächlich ein gut laufender Betrieb. Er hat inzwischen mehr als 1 Million Pfund Lebensmittel gespendet. Ja. Seine Family arbeitet auf der Farm und worum es ihm halt geht, ist halt das Thema Ernährungssicherheit dann auch in der Breite der Gesellschaft stärker anzusetzen und organisiert auch Voluntary Work, also wo Freiwillige dann arbeiten können und macht Vorträge und so weiter. Ja, und ich finde, das ist eine sehr, sehr inspirierende Geschichte. Er hat 5 Kinder und hat halt sich aus einer aktiven Football-Karriere verabschiedet, um seinem Traum zu folgen und tatsächlich was in die Menschheit zu tragen, was nicht so verbreitet oder alltäglich ist und was auch so ein bisschen dazu passt, dass wir manchmal wahrscheinlich auch Dinge und Funken und so weiter haben für uns in der Welt, die unser Umfeld dann tatsächlich schöner und besser und unsere Welt schöner und besser tatsächlich widerspiegeln, als wir es manchmal für möglich halten in unserer heutigen Welt. Und das ist die Geschichte von Jason Brown, dem Footballspieler, der seine Karriere an den Nagel gehängt hat, um Farmer zu werden. Fand ich ganz inspirierend.
Wie bin ich nochmal hier bei unserem Zitat? Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält. Ich glaube, wenn der später auf sein Leben, also zum einen ist es natürlich auch eine wahnsinnig coole Heldenreise, also deswegen in dem Moment, wo man die Geschichte hört, die ist natürlich wahnsinnig spannend. Aber ich glaube, wenn der später auf sein Leben schaut, der kann sich eine coole Geschichte erzählen, also sowohl sich als auch anderen.
Aber ich glaube, du kannst dich ja selber auch mal fragen, ja? Also wenn du irgendwie was Funktionierendes hast oder was halbwegs Florierendes, ja, den Ausstieg zu finden oder auch zu sagen, ich mache mich jetzt auf den Weg, ich lasse das los, auch wenn es ungewiss ist, wo es mich hinführt, das alleine, da braucht man jetzt kein NFL-Footballstar sein. Das ist für jeden, der jetzt gerade irgendwie in einer bestimmten Situation ist, arbeitet, jeder könnte das ja machen, ja. Also vielleicht nicht aus so einer Sicherheit mit mehreren Millionen dann heraus, aber durchaus im Rahmen der eigenen Möglichkeiten und sagen, ey, was will ich denn eigentlich wirklich tun? Und da, finde ich, steckt so ein Stück weit das eigene Ding drin, auch sich wirklich nochmal zu fragen und diesen Ruf auch zu hören. Ich glaube, in der schnelllebigen Gesellschaft und dem, was dich im Alltag oder was mich auch im Alltag treibt, da verliert man ja manchmal auch so ein bisschen das Gehör vielleicht und das Gespür für das, wo man eigentlich wirklich, wo es einen wirklich hinzieht, wenn man sagt, jetzt muss ich das aber noch machen und das ist noch als nächstes auf der Uhr. Also mich lädt das ein, tatsächlich so ein bisschen auf mich selbst zu schauen und zu hören, wo kann die Reise wirklich hingehen und was will ich gestalten? Und im Sinne des Zitats auch, was soll eigentlich die Geschichte sein, die dann erzählt wird und was dann tatsächlich noch ich mir auch gut erzählen kann. Und das, finde ich, das eröffnet riesige Chancen und Potenziale, aus den eingetretenen Pfaden so ein Stück weit rauszugehen und sich selber nochmal zu fragen und auch dahinter zu stehen und auch mit Schwierigkeiten umzugehen, um was Neues und Schönes und Befriedigendes dann auch in die Welt zu tragen. Also das fand ich sehr inspirierend, die Geschichte von Jason Brown hier an der Stelle.
Sehr inspirierende Geschichte. Ich habe zum Abschluss noch eine locker leichte, nicht so deep, aber nicht die tiefe Moral, und trotzdem ist es etwas, was mich bewegt hat. Und zwar, als ich Kind war, und ich weiß nicht, ob du es genauso kennst, habe ich immer so auf Erwachsene geblickt und habe das immer so gesehen, also ich habe die Welt so schwarz-weiß. Es gibt Kinder und es gibt Erwachsene und ich habe Erwachsene so mit Attributen versehen. Zum Beispiel sowas wie, okay, Erwachsene, die können sowas wie, wenn ein Gerät kaputt geht, die können das reparieren. Das ist so, also das ist so Attribut, okay, erwachsen. Und Erwachsene, ja, die wissen auch so immer sowas, die wissen immer so relativ viel, das ist auch mal cool. Also immer, wenn die was eine Frage hat, die können das beantworten, nehmen auch alles eine Antwort. Und unterm Geld. Also die können in einen Supermarkt gehen und können sich halt Sachen kaufen. Also das war jetzt meine kindliche Vorstellung. So Erwachsene, die können kaputte Geräte reparieren, die haben Geld und die wissen Sachen. Und ich dachte, okay, ich freue mich schon, irgendwann bin ich erwachsen. Dann kann ich in den Laden gehen, kann mir Dinge kaufen, dann kann ich Dinge reparieren, die kaputt gehen und dann weiß ich was. Und kennt das so, man wird so älter und älter und älter, dann ist man so Anfang 20 und dann unterfragt man, okay, fühlt mich erwachsen, nee, ich bin zu kindlich.
25, ich kann ja, außerdem kann ich auch überhaupt nichts reparieren.
genau. Und gefühlt, und jetzt ist so, und ich habe mich selber die Frage gestellt, weil, also bin ich so in der Situation, habe selber Kinder, die eins wird mich als alt bezeichnen, macht es auch tagtäglich und auch so durch die Welt geht. Es gibt immer mehr Jüngere, die selber, also wenn man das so im Vergleich sieht, dann denkt man ja, okay, ich bin steinalt, okay, ich bin schon irgendwie alt. Aber gefühlt, wenn ich in mich hineinblicke, so wie sehe ich mich eigentlich selber, ist es gefühlt irgendwie so, als dass ich irgendwie so bei, also natürlich ist nicht bei 6, aber gefühlt mich so bei 21, 22.
Doch, du bist schon ein bisschen bei 6. Komm, du bist ja schon ein bisschen 20. bei 6. Ne?
Und ich habe das an folgender Situation gemerkt, und zwar, letzte Woche ist meine Waschmaschine kaputt gegangen. Riesenscheiß, du kommst ins Bad rein und dir ist so eine Wasserleiche entgegengeschwommen. Und dann denke ich so, ach
du wie jetzt nochmal Wasserleiche entgegengeschwommen? Dir ist Wasser entgegengekommen.
Lache.
Wasserleiche.
Nicht Leiche. Nein, jetzt keine Wasserleiche.
Die Alltagssituation, du kommst in dein Bad und dir schwimmt eine Wasserleiche entgegen. Okay.
Wie nennt man eine große Pfütze? Leiche?
Eine Wasserlache. Oder du hast ja
Wasserlache. Viel,
eine Leiche ist ein toter Mensch?
Ja.
Eine Lache ist tatsächlich so eine Ansammlung von Wasser.
Hier kommt kein öffentliches Geständnis, dass ich, nein. Also es kam halt eine riesen Wassermasse entgegen, das ist schon so scheiße. Und stellt sich relativ schnell heraus, dass dieser Ring vorne kaputt ist an der Waschmaschine. Also da, wo man quasi reingreift, so diese Öffnung ist ja so ein Gummiring, der einmal rumgeht und der ist halt kaputt. Und irgendwie Service hat total viel gekostet. Und dann schon im Internet so, jetzt mal reparieren. Und jetzt so das Ersatzteil. Hat halt 100 Euro gekostet irgendwie und mit Service jetzt das irgendwie mehrere 100 Euro. Da dachte ich, ja komm, Spaß, du bestellst das Ersatzteil, schaust so ein paar YouTube-Videos an und versuchst diese Waschmaschinen zu reparieren. Und noch einen Freund dazu geholt, weil YouTube-Video sagt, ja, da gibt es so einen Dichtungsring, den muss man so drüber spannen und da tut eine dritte Hand gut. Also waren da Schulkollege und ich vor dieser Waschmaschine und nach 2 Stunden also wir sind kein Deut vorangekommen. Da noch niemals
keine Erwachsenen.
Kein
also Ding. Jetzt kannst du ja die Dinge nochmal durchgehen. Sorry, wenn ich mal kurz dazwischen gehe. Also die Dinge waren ja, Erwachsene können Dinge reparieren, sich neue Sachen leisten, wissen viel. Also YouTube-Universität hatte ich ein bisschen aufgeschlaut. Das Dinge reparieren, da kann man jetzt aber sagen, nicht so. Und jetzt bleibt noch was, ich kann mir Dinge kaufen.
Ja, genau. Genau, gut, das hängt natürlich vom Laden ab, aber mehr als Kind. Aber ich habe dann so mit Freunden gesprochen und ich mache gerade so eine natürlich nicht wissenschaftliche, fundierte, höchst subjektive Umfrage und mit allen, mit denen ich bisher gesprochen habe, war es eigentlich genauso, wie gesagt haben. Till Reiners, berühmter Kabarettist aus Deutschland, hat mal gesagt, Erwachsene sind eigentlich nur Kinder mit Geld. Und irgendwie fühlt sich das so ein bisschen so an. Also diese Meinung, die war so einhellig im Sinne von, okay, so wie man als Kind jetzt ein fast 40er sich vorgestellt hat, was der so können muss, was der kann, da irgendwie sind wir das nicht. Und irgendwie hat sich das so weit verbreitet und es war dann so eine einheitliche Meinung. Es gibt so ein Alter, bis dahin wächst man ganz normal. Also ich glaube, ein 6-Jähriger fühlt sich wie ein 6-Jähriger, ein 10-Jähriger fühlt sich wie ein 10-Jähriger und irgendwann so Anfang 20 hört das, glaube ich, auch auf. Und ich glaube, 9 von 10 Menschen sagen, ja, also ich fühle mich eigentlich viel jünger, als ich eigentlich bin. Und irgendwie glaube ich, und ich frage, was wäre das für ein Alter? Ich werfe mal die These in den Raum. Es gibt so ein Alter, da hört man auf, so innerlich zu altern. Und der Körper irgendwie schon weiter und man lernt irgendwie Dinge dazu. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, Anfang 20 hat das bei mir so aufgehört. Ich merke das dann schon, also körperlich an meine Grenzen. Ich merke das dann schon, wenn ich jetzt mal joggen gehe, na klar, das ist nicht mehr so wie mit Anfang 20, also da scheint sich was zu tun. Aber das war so eine Situation, so die Waschmaschine, die hat mich, gut, ich bin da selber so handwerklich begabt, ich bin auch überfordert, wenn ich ein Bild aufhänge und eine Bohrmaschine in der Hand habe. Aber das hat mich an meine Grenzen gefühlt und ich habe gesagt, ne, also nach der kindlichen Definition wird das mit dem Erwachsenenwerden in diesem Leben nicht mehr. Ja. Wie denkst du dazu?
Na, ich glaube schon, dass es sowas gibt, auch wenn du dich mit älteren Leuten, ich habe ja viel damals auch Zivildienst gemacht, mich mit vielen älteren Leuten unterhalten und habe jetzt auch in meinem Familienumfeld ältere Leute in meinem Umfeld. Und wenn ich die frage so, wie ist denn das, wie fühlt sich denn das an? Und auch um mich selbst schaue, dann glaube ich schon auch, dass man auf sich selbst immer nochmal von seinem Bewusstsein her immer schaut, auf jemand, der man ja gerade ist, so, ja. Aber natürlich gibt's gerade auch Dinge so in den letzten 20, 30 Jahren, die sich stark verändert haben, wenn ich mich im Außen sehen würde, bloß dass diese Veränderung halt immer so langsam ist, dass es für mich immer eigentlich ein statischer Zustand ist, aber vom Außen können Leute schon stärker sehen. Nicht nur, dass ich äußerlich altere, sondern auch irgendwie, dass man innerlich reift. Und ich glaube sogar, und davon bin ich fest überzeugt, dass man kann natürlich so stillstehen und so dann bleiben und sagen, jetzt bin ich halt der, der ich bin und da wird sich nichts mehr verändern. Ich meine jetzt gar nicht das Verspielte oder so, ja, was so als infantile Aspekte sind, sondern aber es gibt schon auch eine innere Reife, wenn du über dich selber nachdenkst oder über dich nachfühlst oder über deine Gefühle nachdenkst, so, was eine gewisse Besonderheit und auch Reife nochmal mit ausdringt oder Erfahrung. Aber tendenziell besteht, glaube ich, die Gefahr, wenn man älter wird, dass man sich so die Erfahrung und alles so, was man gesehen hat, so festrückt und dann sagt und dann auch alles in der Welt für so gegeben hält, wie man selber ist, wie andere sind und dann diese Zuschreibung und wie die Welt funktioniert, dass die eben schlecht ist. Das gibt's schon, glaube ich, sehr, sehr verbreitet. Und dabei hilft's ja zum Beispiel auch so mit dir zu sprechen jetzt hier an der Stelle, damit man sich selber ein bisschen in den Spiegel vorhält oder für sich selber reflektiert. Oder auch solche Dinge macht, über die wir gesprochen haben, mal. Also wirklich mal drauf achten, was denke ich denn sowas beschäftigt mich gerade. Ich kann auf jeden Fall für mich sagen, das sind deutlich andere Dinge als noch vor 20, 30 Jahren oder als ich tatsächlich Kind oder Jugendlicher war. Interessieren mich jetzt einfach andere Dinge, da rede ich auch anders drüber und gucke da sogar anders drauf, wo ich derselbe bin. Es könnte auch sein, dass ich das in 10 Jahren nochmal anders mache. Ansonsten, wenn man es nicht tut, dann hat man wahrscheinlich den heiligen Gral der Weisheit auch schon für sich gefunden und kann dann alles als gegeben oder auch gut hinnehmen. Ja. Aber so eine Entwicklung innerlich, auf einer bestimmten Stufe fühlt man sich da nicht alt, weil der Geist halt so nicht so altert wie ein Körper und einen so vor Limits stellt. Jedenfalls merkt man die nicht, weil man dann einfach darüber hinweg sieht.
Ich merke das Lustige, wenn ich so zurückblicke und sage, was waren dann so Momente, wo ich gemerkt habe, so, ah, okay, so die nächste Alterkeitsstufe ist irgendwie jetzt freigeschaltet. Und das sind eher immer so körperliche Dinge. So, ich hatte dieses Jahr meinen ersten Hexenschuss. Und neben dem ganzen Schmerz, den das Ganze mitzubringen, also eigentlich total absurd. Ich muss irgendwie so selber lachen, als ich den Gedanken im Bett. Ich lag dann so abends im Bett, weil du kannst ja dann wenig machen als liegen. Und klar, erstmal waren die ganzen negativen Gedanken, scheiße, was für Termine hast du in den nächsten Tagen, so Absagen und irgendwie Ersatz suchen für Termine und okay, Kind zum Kindergarten, also all diese negativen Dinge. Und zum Schluss muss ich so lächeln und sagten, boah, geil, Hexenschuss, das kriegen doch nur Erwachsene. Und dann dachte ich so, jetzt.
Echt jetzt? Und, alte. Ja, alte und sportliche Leute.
Und danach irgendwie ging der Gedanke sofort weg. Ich habe so über mich selbst gelacht, dass ich so diesen Gedanken hatte. Da dachte ich so, wow, cool, du bist erwachsen, jetzt kannst du sagen, das ist ein Hexenschuss. Weil es waren auch immer so früher so Erwachsene, die sagten, oh nee, ich hatte einen Rücken. Und
ja.
Also ich dachte als Kind immer so, ja toll, ich habe es nicht im Rücken, toll.
Echt, ja, so leidende Ausreden, ne? Aber was du bestimmt auch kennst, ist diesen Levelwechsel, der sich vollzieht, so wenn du so Mitte 20 oder so bist, dass du so dann irgendwo hingehst und Leute siezen dich auf einmal. Ja? Was vorher eigentlich nicht gang und gäbe war und was du vielleicht auch nicht erwartest. Also ich habe es jedenfalls damals nicht erwartet.
Dass und auch so konsequent. Also wenn man so sagt mit das einfach so ignorieren und dann immer weiter damit machen.
Oder so Läden oder so Alltagssituationen. Oder was wollen sie denn noch? Oder sowas, ja, wo du sagst, hä? Letztens wurde ich doch noch geduzt. Jedenfalls in Deutschland ist es ja so ein bisschen unterschieden manchmal, ja. Das ist so ein typisches Beispiel, wo man auch so einen Levelwechsel hat und sich dann fragt, hä, sehe ich jetzt schon so aus, dass man mich siezen müsste?
Ja, im Berufskontext hatte ich das, dass als ich angefangen mit dem habe, was ich tue, war ich gefühlt immer der Jüngste im Raum. Und immer, wenn man mit anderen Berufskontakten, Businesskontakten zu tun hat, habe ich immer das Gefühl, okay, das sind so Ältere und das ist quasi so selber der Junge. Und mittlerweile ist es so, dass ich so merke, okay, nee, die sind eigentlich so, also die sind eigentlich gleich alt.
Nee, Christian, die sind
älter als ich.
Nee, die sind jünger inzwischen jünger als du.
Noch schlimmer. Ja. Da habe ich es auch so gemerkt. Aber tatsächlich so das Sitzen und aber genau, also wie gesagt, auch eine, also der hätte auch eine Altersbeobachtung, die jetzt schon ein halbes Jahr her ist. Ja, ich habe das vom Ende einer Podcast-Folge erzählt. Ich fand es so lustig, als der im Bett lag und so kurz lächeln musste und so, boah, geil, ich bin erwachsen, ich hatte den nächsten Fluss. Ja, wobei also jetzt Moral der Geschichte, das war, ich habe sehr schlecht gehoben, also diese ganzen ärztlichen Hinweise, nicht aus dem Rücken heben, da ist was dran. Ich habe einen riesen Stein aus dem Rücken gehoben und ja, das tat arschweh.
Du bist der Erste, den ich höre, der sagt irgendwie geil Hexenschuss. Habe ich jetzt noch nie gehört, ja. Die Leute, die sagen immer alle, ach du, so ein, oh Mann, das tut so weh, das möchtest du nicht haben. Fang dann an mit Rückenschule und so weiter, ja. Aber ich finde das schön, ja. Also man kann ja Schmerzen haben, muss trotzdem nicht leiden. Also das ist ja auch super, Christian, dass du das kannst, einen Hexenschuss zu haben und dann zu sagen, das Coole daran ist eigentlich, jetzt habe ich das Gefühl, was sonst nur Erwachsene haben. War richtig Pain im Rücken, ja.
Das hat mich so ein bisschen an die so fünfte, sechste Klasse, weiß ich noch. Da habe ich immer gedacht, so jugendlich ist man dann, wenn man eine Zahnspange hat. Ich dachte, boah, ich will auch so eine Zahnspange haben, weil dann, das war so irgendwie so der Inhalt von jetzt bin ich Teenie. Ich habe mir total gewünscht, eine Zahnspange zu kriegen. Total absurd. Also, weil irgendwie, das waren die Cool Kids. Die Cool Kids waren die dann so ein Ding da.
Ja, das ist davon total interessant. Das ist total interessant, weil da hat sich auch was verändert. Wir können ja mal sagen, du bist in den 30ern, ich bin in den 40ern. Ja? So, das hat sich dann wahrscheinlich auch verändert innerhalb der Zeit, weil als ich groß geworden bin, da waren zwei Dinge überhaupt nicht cool. Das eine ist eine Brille, hatte ich natürlich, check, ja. Das andere ist eine Zahnspange. War auch nicht cool. Das hat sich dann aber geändert. Ich habe das auch gemerkt, so vor 15 Jahren das erste Mal, dass Leute gesagt haben, hey, kann ich auch eine Zahnspange haben oder so, ja? Also es muss dann wirklich so gewesen sein, dass so eine Brackets oder wie die heißen, so eine Zahnspange wirklich eine gewisse Coolness haben oder auch Brillen, die sich teilweise Leute machen, weil sie es einfach als It-Piece oder als Accessoire sehen und nicht als Notwendigkeit. Dann haben sich die Brillengestelle natürlich auch über die Jahre ein bisschen verändert. Aber das ist tatsächlich eine interessante Beobachtung. Und hast du denn eine Spange bekommen? Konntest du diesen Traum erfüllen? Oder?
Ich habe sie bekommen, aber um ganz ehrlich zu sein, ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass es gar nicht so cool ist. Das ist ja dann doch, ohne ins Detail zu gehen, aber das Zähneputzen ist aufwendiger, wenn man dann so ein Ding hat, diese ganzen Zwischenräume und das tut auch irgendwie weh. Also das Bild, also ja, ich habe mich irgendwie als Teenie dann gefühlt, aber ich war dann noch froh, als sie dann weg war. Hat doch, glaube ich, ziemlich lange gehabt. Ich glaube, jetzt 17 oder so. Ich glaube, dreieinhalb Jahre hatte ich, glaube ich, eine.
Du? Ja, keine Spange, aber Brille bis heute. Interessant ist ja, dass diese Desire oder diese Fantasie von, das möchte ich auch gern haben, also auch ein Stück weit natürlich in dem Alter, um Teil von der Gruppe zu sein, ja. Also ich möchte das auch, um wie die Cool Kids oder was auch immer du da gedacht hast, halt irgendwie davon teil zu sein oder so ein bisschen so auch so auszusehen oder das zu machen, weil ich dann halt Jugendlicher bin und so ein bisschen ein Stück im Rang der Generation weitergegangen bin. Und war es bei dir?
Ja? Alles gut.
Okay.
Ich hab das gewollt.
Ja. Und das finde ich schon mal spannend. Und wenn wir das jetzt nochmal aufs Business übertragen, da gibt es ja auch, das erlebst du ja auch, ganz viel Desire von Dingen, was andere Organisationen machen, die größer sind oder erfolgreich. Und das will ich jetzt auch haben. Und so ein bisschen ist es ja hier auch im Cargo-Kult genauso, ne? Also die Zahnspange, ja, macht dich dann doch nicht cool. Oder das Packers-T-Shirt oder der Fußball-Trikot. Es kommt dann doch irgendwo woanders her, ne? Und so ist es bei Organisationen auch häufig, dass sie sagen, ey, ich würde gern das und das so und so machen oder wir sollten uns auch mit dem und dem Thema beschäftigen. Ist ja bestimmt ein Erfolgsgarant. Leider nicht.
Trotzdem und trotzdem sind es natürlich so Geschichten mit so einem Schmunzeln. Also wenn man so zurückdenkt, Schmunzeln. Aber das heißt auch, dass solche Dinge wie dieser Cargo-Kult, wie man es halt auch im Alltag beobachten kann.
Ja, gibt es wahrscheinlich im Business Pop und Kultur.
Genau. Sehr cool. Dann hätte ich doch fast gesagt, dreieinhalb, vier Geschichten. Das war doch mal ein runder Aufschlag zum Jahresbeginn.
Ja, ich hätte noch ein, zwei, aber ich würde sagen, man muss ja auch noch was für später aufheben.
Und genau, die auf jeden Fall nicht schlecht. Ich habe auch noch eine, die wird aber in so komplett anderen Ozean gehen. Und ich dachte, wir sind jetzt so auf dieser Welle hin und her geschwappt. Also schaue ich mal, ob sie bei der nächsten Folge besser ins Fahrwasser passt. Sie läuft
perfekt. Perfekt. Christian, was ist dann jetzt dein Takeaway aus der ersten Folge 2025? Wie gehst du raus aus dem Podcast jetzt?
Mich bewegt die Story von dem Sportler. Ich habe davon nicht gehört. Also das ist das Erste, was ich jetzt recherchieren werde. Direkt gucke, ob es irgendwie eine Doku davon gibt, weil da bin ich total, da interessiere ich mich total dafür. Und ganz ehrlich, so eine Geschichte wie so ein Koffer, die stimmt mich irgendwie froh. Irgendwie so eine Good News Story in einer gefühlt total schlechten Welt. Und deswegen, also das nehme ich als Good News Story mit. Das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Und über einen Sportler, das werde ich googeln, was es so
Jason Brown.
Was mit dem Jason Brown und seinem Landwirtschaftsbetrieb auf sich hat. Was ist so deine Key Takeaways?
Na, zwei Dinge, die so ein bisschen mich auch auf alles, was wir jetzt hier besprochen haben nochmal blicken lassen. Das eine war mit dem Aspekt, vielleicht ist gar nicht, wie wir drauf schauen und alles so durch unsere Negativbrille sehen, vielleicht gibt es gar nicht so viel. Gibt es natürlich auch immer, aber es hilft auf jeden Fall, den Blick zu weiten für das, was irgendwie auch an schönen oder konstruktiven oder ermutigenden Storys dabei ist. Also der Koffer, der gefunden wird, jemand, der seinen eigenen Spirit halt irgendwie nachgeht und was Neues in die Welt bringt. Und das klappt, das finde ich irgendwie sehr schön. Und das zweite war dann auch das Eingangszitat von Max Frisch, ja. Also jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält. Und ich glaube, wenn wir das jetzt so schauen, dass wir gerade dabei sind, unser Kapitel der Geschichte zu schreiben, wir alle miteinander, aber auch jeder für sich, ins Beginn in 2025, dann sind wir gerade so und haben eine neue Seite aufgeschlagen, auch für diesen Podcast und was der sein kann und soll. Und man vergisst ja immer, wenn wir jetzt unsere eigene Biografie lesen würden und wir wären jetzt genau bis hier an der Seite, ja, dann wären wir wahrscheinlich total gespannt, auch wie es weitergeht. Und dass wir das ein bisschen mitgestalten und mitschreiben können, das finde ich eigentlich ganz schön. Und das lässt mich jetzt noch weiter auf die nächsten Folgen ganz schön schauen. Und die werden wir jetzt versuchen. Was heißt versuchen? Wir werden jetzt die dann tatsächlich in einen zweiwöchentlichen Rhythmus überführen, sodass wir dann nicht mehr so Delays haben wie bei dem letzten Mal. Danke für die heutige Folge meinerseits, Christian. War schön und ich sag dann schon mal auf bald.
Dankeschön an dich. Ich bin total gespannt und bis zur nächsten Folge.